Nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Hütte des Zeugnisses ist das wunderbare Ding, das Mose in der Wüste erstellte. Das ist also das Original davon, wo? Da droben. Ein Tempel Gottes ist da droben, wie von Modell durch Salomo dargestellt seinerzeit, und eine Hütte Gottes durch Mose. Da unten sind nur die Schattenrisse dieser Körper, dieser himmlischen Körper da oben. Also, noch einmal. Und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Wie würden wir heute dem sagen, wenn wir einer solchen Darstellung begegnen würden?
Prozession,
nicht? Eine Prozession aus dem Heiligtum. Weiter. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben blecherne Schalen. Wie? Ich hätte blecherne Schalen genommen, zu dem Zweck, nicht? Und Gott? Goldene Schalen. Überfließen vom Grimme des Zornes. Wie? Nur randvoll. Nicht überfließen. Was fließt immer über? Die Gnade. Das ist ein Unterschied. Mein Becher fließt über, der unter der Gnade steht. Ja. Gerichte Gottes sind genau gemessen. Stimmt's? Gezählt. Sieben. Stimmt's? Gewicht. Genannt. Bis hier und nicht weiter. Und jetzt, Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Wissen wir schon, was das ist? Die Gebete aller Heiligen füllen jetzt den heiligen Tempel Gottes da oben. Sonst nichts. Mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Worin besteht denn die Macht unseres Gottes, die Allmacht? Salomo sagt das so schön. Du stellst deine Allmacht völlig zur Verfügung deiner Barmherzigkeit. Und wie sieht es aus bei allen Mächtigen in der Welt? Die setzen ihre Macht dazu ein, dass sie noch mächtiger werden und alle anderen unterdrücken. Und Gott stellt seine Allmacht der Barmherzigkeit zur Verfügung. Und jetzt. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, wie lange? Bis die sieben Schalen, Plagen der sieben Engel vollendet waren. Was heißt das auf Deutsch? Gott zieht sich zurück in sein Heiligtum, ins Allerheiligste. Da ist er ja. Sage ich, solange meine geliebten Geschöpfe diese Gerichte erleiden, bin ich für niemand zu sprechen. Was hat Josef gemacht? Sich zurückgezogen, ins Innerste gemacht, um sich auszuweinen. War da die Gesinnung des Christus in ihm? Ja, die Gesinnung Gottes. Er wusch sein Angesicht und kommt heraus und fällt ihnen allen um den Hals. Zuerst den Benjamin. Haben wir einen wunderbaren Gott, der gerechtfertigt dasteht als der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der sich immer gleich bleibt, und wir Frommen wagen, Dinge in sein Herz hinein zu projizieren, die nur bei Geschöpfen vorhanden sind. Und deshalb kommen wir nicht selber nicht zur Ruhe, wenn wir solche Perspektiven meinen, als die richtigen zu sehen.
Jesajas 18, 4.
Wollte ich gerade. Ja. Was nun da vor sich geht, Jesaja 18, merken wir jetzt auch Altes und Neues Testament. Ne? Großartig. Jesaja 18, Vers 4. Vorher wieder die Rede von Posaunen und Panieren, Krieg und Gerichten. Vers 4. Denn also hat Jehova zu mir, Jesaja, gesprochen: Ich will still sein. Stimmt's? Offenbarung 15. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Stimmt's? Im Tempel. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Wie wir lesen an anderer Stelle: Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Weder Engel noch Menschen. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Und jetzt, wie Tau gewölkt in der Ernte Glut. Ja, was versteht denn die Schrift unter diesem Ausdruck? Der Ernte Glut. Was sagt Jesus? Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Wenn die große Drangsal durchgeführt wird. Die Tage der Rache. Das ist die Glut der Ernte, die Hitze der Gerichte. Und was hat Gott da oben bereit? Ein Taugewölk. Ein Taugewölk. Was bedeutet das? Nebukadnezar wurde dem Gericht übergeben für 7 Zeiten. So. Gefesselt in Eisen und Erz wie ein Tier. Und der Tau der Himmel fiel auf ihn so lange, bis er erkannte, dass Gott im Himmel herrscht. Wasser des Lebens, Wasser vom Himmel, ist das lebendige Wort Gottes, das Evangelium Gottes. Und der Tau des Himmels war seinerzeit das Transportmittel für das Manna, das auf rings um das Lager Israels fiel. Und das Manna ist kein irdisches Gewächs, sondern Himmelsgetreide, Brot der Engel aß der Mensch. Das wurde auf Tau niedergetragen, das Manna blieb liegen und die Tauschicht stieg wieder empor. Tau bildet das zarteste, die zarteste, feinste, wunderbarste Art und Weise dar der Verkündigung der Gnade Gottes. Das ist der Tau des Himmels. Und das Taugewölk da oben, während der Ernteglut da unten, sind wir. Die Gemeinde des Leibes des Christus, die Gott da oben vollendet hat, um, wenn die letzte Zornschale gefallen ist, Gnade zu erweisen. Gnade über Gnade. Siehe, ich mache etliches dann neu. Und dann vielleicht nochmal etwas? Nein. Ich mache alles neu. Hat Gott alle Tränen gezählt? Wird eine Träne nicht abgewischt werden? Bitte. Das Letzte brauchen wir gar nicht mehr aufzuschlagen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der komme ja noch nicht. Es sei denn, er habe seinen Hintermann weitergeleitet, du darfst auch kommen. Halleluja, Amen.
Jetzt, liebe Geschwister, dürfen wir noch in einer bestimmten Weise einen Überblick gewinnen, wie Bruder Heller sagte, in Bezug auf das hinterste Buch in unserer Bibel. Er hat gesagt, die Offenbarung Jesu Christi ist nicht das letzte Buch in der Bibel, sondern das hinterste. Das ist ein Unterschied. Begründung: Die letzten Gedanken Gottes stehen nicht im Buch der Offenbarung Jesu Christi, sondern in den Zeugnissen, die Gott dem letzten Apostel, dem Apostel Paulus, geoffenbart hat. Ihr werdet es vielleicht gerade während dem Anhören dieser Zusammenhänge merken können. Offenbarung Jesu Christi. Wir haben doch alle schon mindestens eine Ahnung, um was für ungeheure letzte Gerichte und Zornserweisungen es hier geht. Und da haben wir vielleicht alle schon gestaunt und es fast als Zumutung empfunden, wenn wir im ersten Kapitel, im dritten Vers lesen: Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wie soll man da glückselig sein können, wenn man die Dinge liest? Fragen dürfen wir den Herrn alle Zeit. Herr, hilf. Ich habe da eine Parallelstelle notiert, Jesaja 30, Vers 18. Jesaja 30, Vers 18. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts, glückselig alle, die auf ihn harren. Und alle, die auf ihn harren, entgehen dem Gericht. Haben wir schon einen ersten Hinweis, wie man trotzdem allem glückselig sein kann. Glückselig, der da liest. Wir dürfen ja unter anderem schnell lernen, was es heißt oder wie es zugeht, wenn man die Bibel liest, wie man lesen soll. Dann verwandelt sich alles in Speise Gottes, in Brot Gottes. Wir haben in dieser Konferenz leider keine Gelegenheit gehabt, staunen zu lernen, wie aufgrund von Golgatha alle Flüche des Gesetzes und unheimlichen Gerichte des Gesetzes aufgrund von Golgatha, ohne dass Gott einen Buchstaben der Flüche und der Formulierungen der Gerichte ändern muss, sich in unseren Augen in Seelen, Heil, Leben, Licht verwandeln. Das darf ich jetzt nur noch schnell aussprechen. So ist es. Und wenn wir die Bibel und das Gesetz noch nicht so lesen können, dann möchte der Herr Gnade schenken, dass das uns noch geschenkt wird. Erster Vers. Jetzt lesen wir. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen muss. Nicht bald. Schnell, wenn es läuft. Und durch seinen Engel sendend, hat er, Jesus, es seinem Knechte Johannes mitgeteilt, angezeigt. Noch einmal. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, warum kannst du nicht mehr persönlich hier mit deinem greisen, geliebten Jünger Johannes reden? Warum muss da ein Dolmetscher zwischen dich selbst, Herr, und deinen geliebten Johannes gestellt werden? Antwort: Weil die Dinge, um die es hier geht, nicht nach dem Herzen Gottes, nicht nach meinem Herzen und nicht nach dem Herzen des Heiligen Geistes sind. Biblisches Beispiel: Zwischenschaltung eines Dolmetschers, eines Überbringers, eines Boten. Josef ist der hohe Herr in Ägypten. Pharao hat geboten, ganz Ägypten soll am Munde Josefs hängen. Hebräisch sogar den Mund Josefs küssen. Jetzt erscheint eine Gruppe von 10 Männern vor dem hohen Herrn. Er kennt die Burschen sofort. Sie kennen ihn nicht. Wir wissen, wo wir stehen, nicht? In der Sonntagsschule jetzt. Kundschafter seid ihr. Nein, mein Herr, deine Knechte sind keine Kundschafter. Wir sind redliche Leute. Oh weh. Am liebsten wäre er ihnen schon um den Hals gefallen, nach seinem Herzen. Aber solange das noch redliche Leute sind, muss ich leider noch harte Worte mit den Burschen sprechen. Stimmt's? Ah. Aber da hat Josef nicht mehr mit ihnen persönlich geredet, sondern mittels eines ägyptischen Dolmetschers. Und solange der Dolmetscher in Funktion war, haben die 10 Männer, seine Brüder, harte Worte gehört. Stimmt's? Erschreckliche Worte und Anordnungen. So. Und als der Augenblick gekommen war, wo ausgerechnet der unter seinen Brüdern, nicht, der gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da unten verhungern lassen. Nicht? Kommen ja gerade die Händler, da haben wir noch einen Gewinn. Nicht? So. Judah. Nicht? Der wurde von Gott in der Zwischenzeit so geschüttelt, so gerüttelt, dass der jetzt fähig war, das Herz des hohen Herrn so zu bewegen, dass er nicht anders konnte, als sich ihnen offenbaren. So. Und dann heißt, er gibt raus. Dann fällt er ihnen um den Hals, da ist dann allerdings Benjamin auch schon dabei. So, ihr Schweizer, wisst ihr nicht, was Pünktlichkeit heißt? Ah, ihr habt natürlich Schacht, nicht wie mir. Ne? Ja. Wenn ich zu spät kam, hat Bruder Schad gesagt, was ist mit euren Schweizer Chronometer, Bruder Mohl? Ne? Dann habe ich gesagt, ich richte mich nicht nach irdischen Dingen, sondern nach dem Originalchronometer Gottes. Es ist erst in 20 Minuten hoher Mittag am Himmel. So. Also, ne, haben wir es nicht schön, wir Gottes Kinder. Ja. Hier weiter. Wir haben jetzt verstanden. Und durch seinen Engel sendend, hat er seinem geliebten Johannes, warum gerade ihm? Denn Gott anvertraut, ich darf jetzt sagen, das Geheimnis dieser vorerst für uns unverständlichen, unbarmherzigen Gerichtsvollzüge nicht in die Hände irgendeines Tipps, sondern in die Hände eines Mannes, eines Menschen, der in der Liebe Gottes so gereift ist, dass er diese schwersten, unverständlichsten Dinge tragen kann, verstehen kann und trotzdem nicht irre wird am Herrn selber und seiner Treue und seiner Liebe. Noch etwas. Sein Engel, lesen wir. Engel von wem? Der Engel Jesu Christi, nicht? Das ist der Engel des Herrn. Nicht Jesus ist der Engel des Herrn, sondern der Engel, Fürst, Gabriel, den Gott, der Vater, seinem Sohn, jetzt spreche ich militärisch, als treuen Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Wissen wir, was das heißt? Ein Offizier hat einen Adjutant, der guckt auf die Augen, auf die Hand seines Offiziers und merkt sofort, was dem fehlt, was er zu tun hat, was er zu melden hat und für Botengänge und so weiter. Noch nicht genug, das haben wir gelesen, als Zeugnis des Wortes Gottes und durch seinen Engel hat er das den Johannes mitgeteilt, Offenbarung 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geist und der Propheten hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Noch nicht genug, dritter Zeuge, Vers 16. Jetzt stellt sich Jesus selber vor, am Schluss dieser Offenbarungen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ist klar jetzt. Und dieser Engel Jesu Christi, nicht Jesus Christus, ist immer der Herr. Nicht? Herr Jesus, kann ich nur sagen, im Heiligen Geist. Jesus ist der Herr und der Vater ist der Gott der Götter. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Überall, wo wir lesen vom Engel des Herrn, ja nicht den Herrn Jesus sehen. Was haben wir jetzt gelernt? Überall, wo ein Engel erscheint, heißt für uns, Entschuldigung, rotes Licht. Achtung. Hier handelt es sich um Dinge, Verfügungen, die nicht aus dem Herzen Gottes kommen. Die Gott auf Anträge von heiligen Engeln oder von irgendeiner Seite geprüft und zum Beschluss zur Durchführung genehmigt hat. Haben wir das gelernt in diesen Tagen? Wir möchten in diesen Minuten, die uns zur Verfügung stehen, in diesem Buch der Offenbarung verstehen lernen, den Durchblick bis ins Herz Gottes zu bewahren und dann die Dinge zu verstehen und tragen zu können, dass wir diesen dritten Vers wirklich hundertprozentig bejahen können. Glückselig, wer da liest. Glückselig, wer da richtig liest. Es kommt etwas Eigenartiges. Den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Wem klingt irgendetwas im geistlichen Ohr des Herzens? Versammlungen, die in Asien sind.
Sie haben mich alle verlassen, die in Asien sind.
Aha. Paulus schreibt wehmütigen Herzens in seinem letzten Brief an Timotheus. Du weißt dieses, dass alle Gläubigen, die in Asien sind, sich von mir, Paulus, abgewandt haben. Das heißt nicht etwa, dass sie sich vom Evangelium überhaupt abgewandt haben, sondern sie sind Feinde des Kreuzes geworden, so wie Paulus das verkündet, Für mich ist der ganze Kosmos gekreuzigt und ich bin dem Kosmos, dem Weltall gekreuzigt. Ich habe alles, was mir bis jetzt Gewinn war, dass ich ein Hebräer von Hebräer, ein Israelite, am achten Tage beschnitten, alle Vorzüge Israels habe ich, um Christus zu gewinnen, was geachtet? Für Verlust? Für Kot. Verstehen wir, ist das für jüdische, israelitische, dem Gesetz ergebene Ohren überhaupt tragbar? Unmöglich. Verstehen wir? Ist das eine ernste Sache? Bitte. Das Evangelium der Gnade, das Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat, ohne Werke, ohne Gesetz, vollkommen, nur Gnade, von dem haben sie sich abgewandt. Er kommt zum letzten Mal nach Jerusalem, wusste schon, was ihn da erwartet, durch den Geist. Er erscheint in Jerusalem beim Tempel, einer der Brüder, der Apostel sicher, sagt ihm, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest und schreibst. Paul, kann doch nicht sein. Bringe den Beweis, indem du dich jetzt an eine Vorschrift des Gesetzes hältst und dich vor allem so darstellst. Denn du siehst ja, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Haben wir es. So. Wie es dann ausging, wissen wir ja doch. Also, eigenartig habe ich gesagt, den Versammlungen sieben, die in Asien sind. Aber das ist nicht das heutige Asien, sondern damals war das nur die kleine römische Provinz Asia, ganz im Südwesten vom heutigen Kleinasien. Bitte, wo lagen dann Ephesus und Smyrna und Thyatira und die sieben Gemeinden? Ganz nahe beieinander doch, gegenüber von Griechenland. Kleines Modell für das heutige Asien, nur nebenbei gesagt. Eines Tages lesen wir, Paulus wollte das Evangelium in Asien verkündigen. Und dann wehrte es ihm der Geist Gottes, das Evangelium in Asien zu verkünden. Warum? Der Geist wusste schon, was einmal kommen wird. Dann hat er es aber doch in Ephesus verkündigen dürfen, seine Botschaft. Und hier ist die erste Gemeinde, die hier angesprochen wird von den sieben, Ephesus. Schon wieder eigenartig. Warum steht in den Grundtexten, wo wir heute lesen, Brief an die Epheser, das Wort Ephesus gar nicht da? Es heißt einfach, den Heiligen und Treuen, die da sind, nicht die in Ephesus sind. Weil zu dieser Gemeinde gesagt wird, hier, bitte. Erstens, Anrede an fünf dieser sieben Gemeinden, ich kenne deine Werke. Stimmt's? Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade? Die Sprache des Gesetzes? Wer sich unter Gesetz stellt und gar noch Eifer für das Gesetz ist, trotzdem die Erlösung, der Loskauf vom Gesetz auf Golgatha geschehen ist, der stellt sich um der Gerechtigkeit Gottes gegenüber den Engeln, die das Gesetz angeordnet haben, willen, weiter unter die Gerichtsbarkeit dieser heiligen Engel. Ernste Sache. Deshalb heißt es nicht, dem Vorsteher der Gemeinde oder den Ältesten oder dem Episkopos der Gemeinde schreibe, sondern wem? Dem Engel der Gemeinde. Und das der irdische Vorsteher ist natürlich nur der Schatten dieses Engels. Soweit Gesetz gehandhabt wird, steht es unter Kontrolle und der Botmäßigkeit der Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Also keine, das ist keine Kleinigkeit, ob ich noch ein bisschen Gesetz halte oder nicht, wenn ich gläubig bin an den Herrn Jesus. Da gilt ganz klar, entweder oder. Aber Gott hat ja Verständnis für die Söhne Israels. Jetzt fragen Sie sich, dass Sie aufgrund von Golgatha Gnade Gottes empfangen haben. Meinen aber jetzt, ja, in Unkenntnis, meinen Sie?
Nicht ganz. Bitte? Sie meinen aber die lange nicht ganz. Sie müssen noch ein bisschen zumachen.
Vielleicht hier lang es nicht ganz. Nein, ich möchte noch gnädiger sein und sagen, jetzt überlegen Sie, jetzt, da wir unter der Gnade Gott Gnade empfangen haben, aber jetzt können wir das Gesetz halten. Nicht? Ja. Aber jetzt nichts mehr los. Ne? Also, die Sprache, die hier geführt wird, oder nehmen wir die letzte Gemeinde, dann werde ich dich ausspeien aus deinem Munde, aus meinem Munde. Ist das die Sprache der Gnade? Auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade? Nur wenn du dich so verhältst, dann verhalte ich mich so, dass es dir gut geht. Und wenn du dich nicht so verhältst, dann geht es dir nicht gut. Alles nicht die Sprache der Gnade allein. Bitte schön. Aber ich sage, weil Gott ja besser weiß als die Söhne Israels selber, dass er sie unter dieses Gesetz hat stellen lassen, so als Zuchtbote auf Christus hin, rührt sie miteinander. Weil er das ja besser weiß als wir alle und Israel, hat er nicht nur Verständnis, sondern anerkennt das mal eine Zeit lang. Gut, wir wollen mal sehen, wohin es führt. Jetzt waren Zehntausende von Juden gläubig an den Herrn Jesus. Wie kann Gott sich dann trotzdem entschließen, im Jahre 70 Jerusalem vollständig zu zerstören, samt dem Tempel, und alle Juden zu zerstreuen unter alle Nationen? Haben wir das auch schon überlegt? Bei Sodom und Gomorra hätten 10 Gerechte genügt und das Unglück wäre nicht geschehen. Und das sind Tausende, Zehntausende von Gerechten in Christo Jesu. Eiferer für das Gesetz. Tausendjähriges Reich, das Gesetz geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Wie ist der Erfolg nach 1000 Jahren? Katastrophe, wie die Welt noch nie gesehen hat. Dann hat Gott endgültig den Beweis gebracht, wohin es führt, solange Gesetz auch nur noch ein wenig oder unter günstigsten Vorbedingungen hat, macht Gott nochmal einen Versuch. Ja. Wie geschrieben steht, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Jesus sagt den Gesetzeslehrern, jetzt geht mal nach Hause und überlegt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. So. Merken wir, das Gesetz kommt nicht aus dem Herzen Gottes, sondern wie wir lesen, auf Anträge von Engeln hin, hat Gott das geprüft, für gut gefunden, für eine Zeit lang das zur Durchführung zu bringen. Und hier haben wir einen Übergang, halb Gnade, halb Gesetz. So, weiter. Dass die Gnade besteht nun hier darin, dass Gott in Christus sich noch so wunderbar dieser einzelnen Gemeinden annimmt, ne? Und sich mit ihnen unterhält, aber genau als mit der Strenge bis und mit Unbarmherzigkeit des Gesetzes. So. Kapitel 4, der Thron. Der darauf sitzt, gleicht einem Jaspisstein und einem Sardis. Das sind zwei Edelsteine. Die sind auf dem Brustschild des hohen Priesters. Auch, das sind ja 12 doch, 2 davon. Ich darf hier nur schnell sagen, Sardis, der Edelstein Sardis heißt im Hebräischen ganz einfach Adam. Adam. Stellt also die ganze Menschheit da auf dem Brustschild der Liebe des hohen Priesters. Während Jaspis Christus, den zweiten Menschen, darstellt. Und jetzt sehen wir Jesus Christus erhöht auf dem Thron der Herrlichkeit Gottes. Als was? Gottes Sohn ist er schon immer gewesen. Aber was als? Der Mensch Christus Jesus ist jetzt erhöht. Weil er es sich hat gefallen lassen, Menschengestalt in Niedrigkeit sogar anzunehmen. Sagt Gott, von jetzt ab, was haben wir gehört? Bist du der Rechtsanwalt meiner geliebten Menschheit mir gegenüber. Großartig. Und was finden wir rings um diesen Thron? Einen Regenbogen. Sonntagsschule, was bedeutet der? Das Zeichen des Friedensbundes, den Gott gemacht hat mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist ja Feindschaft wider Gott. Kann sich Gott erlauben, ohne zu fragen, mit all seinen Feinden einen Friedensbund zu schließen? Kann er sich das erlauben? Noch einmal, wen hat er zuerst gefragt, ob er ihn erschaffen dürfe? Niemand. Wen hat er gefragt, wenn er ihn geschaffen hat, ob er ihn der Vergänglichkeit unterwerfen dürfe? Auch niemand. Darf er dann mit allen einen Friedensbund schließen, ohne jemand vorher zu fragen? Sind die beiden ersten Dinge zustande gekommen? Wie viel mehr wird das letzte zustande kommen? Ganz klar. Das ist die Thronesherrlichkeit. Dann in Kapitel 5, Eröffnung des Buches, versiegelt mit 7 Siegeln. Geschöpflicherweise ist dieses Buch so strahlend hochheilig, in der Hand Gottes, dass kein Geschöpf das Buch auch nur anschauen kann. Merken wir den Unterschied zwischen der Herrlichkeit Gottes selber und aller geschöpflichen Herrlichkeit. Nur einer ist fähig und würdig, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Wer? Sehr gut. Nicht der Herr Jesus. Natürlich ist er. Aber in welcher Form? Als das Lamm. Das ist nicht wunderbar. Ist das nicht Grund zur Freude, zur Glückseligkeit? Dass das jetzt nicht einem unbarmherzigen Richter übergeben wird, das Buch mit den 7 Siegeln, sondern in der Hand des Lammes. Kapitel 6. Werden die Siegel geöffnet? Da brauchen wir uns nicht lang aufzuhalten, haben wir schon gehört. Ein weißes Pferd, was das bedeutet. Dann ein Weltfriedensreich. Dann ein rotes Pferd. Dann plötzlich wird der Friede im ganzen Erden nun weggenommen. Da ist schon der Antichrist, das Rot in sich. Und dann ein schwarzes Pferd. Das ist die Folgen der Kriege, Seuchen, Hungersnot und dergleichen mehr. Und das letzte Pferd, den Tod, der Tod selber, erscheint noch. Die übrigen Siegel, jetzt kommt das Wunderbare, das letzte, siebte Siegel wird geöffnet. Kapitel 8, Vers 1. Was passiert jetzt? Was hat Gott jetzt angeordnet, anlässlich der Eröffnung des letzten siebten Siegels, Achtung, aus welchem heraus die sieben Posaunengerichte kommen, aus dem siebten Siegel, die stecken da drin, im siebten Siegel. Was macht Gott jetzt, bevor die Posaunengerichte durchgeführt werden? Entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde, und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Merken wir, siebtes Siegel, und im siebten Siegel drin, was geöffnet wird, kommen die sieben Posaunen heraus. Und bei der siebten Posaune, ich fahre gleich weiter, kommen die sieben Zornschaden heraus. Was haben wir vor uns? Ich vergleiche das mit zwei bekannten Gegebenheiten. Wir kennen heute die Weltraumraketen mit ihren zwei, drei Stufen, nicht? Da sind in den Stufen drin komprimiert schon alle Kräfte, die sich dann entfalten, wenn der Zeitpunkt der Zündung gekommen ist. Und dann wirkt sich die Sache aus. In einem nächsten Moment wird die zweite Stufe gezündet, nicht? Und dann geht es dort weiter, nicht? Und so sind hier in dem siebten Siegel sind schon die sieben Posaunen komprimiert drin. Die werden gezündet, jetzt kommen die zur Durchführung. Und bei der siebten Posaune sind die sieben Zornschalen schon drin, nicht? Die letzte Zündung, die letzte Stufe. Das ist der bessere Vergleich mit diesen Dingen. Der andere Vergleich ist, wie in einer Knospe schon die ganze Blume drin ist oder die ganze Blüte, nicht? Und sich dann zu entfalten beginnt, die Kelch und dann die ganze Blume, das Ganze da ist. So haben wir in dem Vorgang der Ding der Gerichtsfolgen in diesem Buch der schrecklichsten Gerichte eine wunderbare Gottesordnung. Wenn zum Beispiel schon beim sechsten Siegel, wo also die Posaunengerichte noch gar nicht da sind und die Zornschalengerichte sowieso nicht, schon lesen, dass im sechsten Siegel schon das große Erdbeben und alles, was in der letzten Zornschale dann durchgeführt wird, genannt wird, dann können wir sagen, ja, wenn da schon alles kaputt ist beim sechsten Siegel, was sollen dann doch die Posaunen und die Zornschalen? Ne? Das ist die, da wird im sechsten Siegel schon alles gesehen, genannt, vorhanden, was dann bei den Posaunen und bei den Zornschalen erst zur Durchführung kommt. Es ist für uns wichtig, dass wir das sehen und verstehen. Ne? Dass wir nicht irre werden, ja? Beim Lesen.
Ich mache das nochmal. Ich glaube nicht, dass es ganz klar geworden ist. Dass das sechste Siegel, wo ja alles kaputt geht,
ja?
Sagt man, da kann doch nichts mehr nachkommen.
Ja.
Das ist nur die Zusammenschau alles dessen, was hinterher kommt, mit den Posaunen und den Schalen.
Ja. Ja. Also im sechsten Siegel ist alles schon drin. Da sind die Posaunen schon drin und die Schalen schon drin, nicht? Aber noch nicht gezündet. Nicht? So. Das heißt, dass das alles schon da, im Siegel. Siegel heißt ja unter Verschluss, nicht? Und unter dem Verschluss ist alles bis zur letzten Zornschale schon drin. Nicht? Also eine wunderbare organische, biologische Ordnung ist da, nicht? Das ist für uns auch ein Trost, dass da nicht einfach drauf losgedonnert wird, eines nach dem anderen, unbarmherzig, sondern ganz genau gezielt. Ja, nicht? Was machen denn unsere Raumfahrttechniker, Spezialisten, wenn so eine Rakete losgelassen wird? Countdown, nicht? Da wird zu zählen begonnen, nicht? 70, 69, 68, 3, 2, 1, Boom. Und unser Gott, ganz genau. Auch bei den Gerichten hier ist alles gezählt, stimmt, sind sieben. Gewogen, gemessen, genannt. Wir werden noch staunen.
Ja, ich teile mich ein.
Gut.
Danke. Wir lesen noch weiter, Kapitel 8, 1. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Ich darf nur sagen, Altäre stellen die Liebe Gottes dar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen. Bitte. Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist, also im Himmel. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. So. Was heißt das? Gott gebietet, bevor die sieben Posaunengerichte zur Durchführung kommen, Im Himmel. Im Himmel. Ein totales Schweigen. Meine Herren, ich will gar nichts hören. Nur eines. Ja. Zu den Engeln, die bereitstehen, die Gerichte durchzuführen. Wer führt denn die Gerichte durch hier? Engel, 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 Engel. Bitte. Haben wir gehört? Engel. Das sind Gerichtsvollzieher hier. Vollkommene Stille. Warum? Ich will absolut nicht gestört sein. Ich will nur noch eines hören jetzt. Erinnert werden an alle Gebete aller Heiligen aller Zeiten. Denn jetzt, da die schwersten Stunden der Gerichte gekommen sind, kann ich die Gebete einer Oma für einen verlorenen Enkel so erhören, wie ich ihr Gebet erst jetzt maximal erhören kann. Also, warum das Schweigen? Dass Gott nicht einen Stoßseufzer einer Oma um einen Enkel, der für Gott verloren gegangen ist, vergessen kann zu erhören. Ist das etwas? Kann man da glückselig sein? Halleluja. Das war Kapitel 8, Schweigen. Kapitel 10, Vers 7, haben wir schon beachtet. Siebte Posaune ertönt. Kleine Nebenbemerkung, und beim Schall der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Nur schnell. Siebte Posaune, Schall, Mitte der letzten sieben Jahre. Da sind wir oben vor dem Richterstuhl Christi, während unten die Posaunengerichte laufen. Und dann ist wir bilden schon gut. Danke. Wir bilden das Geheimnis Gottes. Die Gemeinde des Leibes, ein Geheimnis Gottes, von Grundlegung der Welt an vor Engel und Menschen verborgen. Wo steht das? Matthäus 13 in den sieben Gleichnissen. Ich will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen wurde von Gott. Ein Geheimnis gehüllt und erst dem Apostel Paulus, mir, dem Geringsten der Apostel, hat Gott diese Dinge geoffenbart. Für euch, die Nationen. Geheimnis Gottes vollendet. Und deshalb, weil dann der Gesamtchristus hauptsamt Gliedern vollendet ist, ist die Kraft da und die Rechtslage, den Satan aus allen Bereichen des Weltalls zu verbannen auf die Erde. So, ja. Dann kommt Kapitel 11, Vers 15. Da sind ja, da steht der Tempel in Jerusalem und die beiden Zeugen, von denen wir gehört haben. Und da lesen wir Vers 15, und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen: Das Reich des Kosmos unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Wie war für mich an dem Tage, zu der Stunde, als ich dieses Wort richtig lesen konnte, eine Antwort auf eine längst gehegte Frage des Herzens. Ich habe gesagt, Herr, die Gesinnung der Welt ist Feindschaft wider Gott und wir sollen nicht nach weltlichen, kosmischen Dingen fragen und Lüften gehen und so weiter. Habe ich gesagt, ja, Herr, aber du hast doch diesen Kosmos geschaffen und du liebst ja, also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen Sohn hingab und so weiter. Was ist dann mit dem Kosmos? Ist sonst alles eben immer so negativ? Und jetzt lesen wir hier was. Proklamation, jetzt kommt ein Kosmos, ein Weltall in Sicht, nicht mehr unter der Gewalt des Fürsten Gottes und Fürsten namens Satan, sondern Gottes und seines Messias. Die Welt das Weltall, das heißt die neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde, wo nur der Sohn und der Vater da sind und alles leiten, alles in der Hand haben. Das Reich des Kosmos unseres Herrn, Gottes und seines Christus ist gekommen, ist jetzt im Anbruch und wird eingerichtet. In Kapitel 14 haben wir den wunderbaren Blick tun dürfen in die Tatsache, dass Gott in seiner Treue als Schöpfer eine gottlose Schöpfung oder Menschheit nicht einfach überraschen lässt, sondern im letzten Augenblick, bevor diese gewaltigen Gerichte der Zornschalen beginnen, noch durch einen Engel ausrufen lässt: Fürchtet Gott, gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das sind dann die letzten 3,5 Jahre, die Zornschalen, wo Satan auf die Erde geworfen ist und im Antichristen sich als Gott präsentiert. Da hat Gott als Schöpfer noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern jetzt sogar die ganze Engelwelt und die ganze Menschheit informiert. Die Stunde des Gerichts ist gekommen, hat seine Ansprüche gnädig noch herabgesetzt. Nicht glaube an den Herrn Jesus, tue Buße oder das etwas, sondern nur was. Gebt wenigstens dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, allein die Ehre und betet sonst niemand an. Genügt schon. Ja. Ist unser Gott großartig. Genau den Situationen gerecht sich anpassen. Herablassen. Jetzt kommt das zweitgewaltigste. Und das Gewaltigste haben wir dann schon gehört, ich komme dann nochmal darauf zurück. Das Zweitgewaltigste, was wir noch zur Kenntnis nehmen dürfen, das heißt, ich hoffe, so lesen können, dass wir es nicht nur kennen, sondern erkennen können. Das heißt, vom Herzen Gottes aus in unser Herzen hinein, es gelegt werden kann. Kapitel 15. Da beginnen die Zornschalengerichte. Was lesen wir da? Kapitel 15. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel. Groß und wunderbar. Was? 7 Engel, welche 7 Plagen hatten die letzten. Das sind die Zornschalen. Was, das ist groß und wunderbar? 7 Plagen hatten die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah, wie, dann kommt das gläserne Meer mit Feuer gemischt, das Lied des Lammes wird noch gesungen, er wird gepriesen. Vers 4 am Schluss singen die: Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar.